Ja, also wir haben über die Angst gesprochen und eigentlich auch dann über die Freiheit, die zugrunde liegt, und eigentlich auch schon um den Ansatz des Vertrauens. Und das ist der Schritt, wo ich jetzt wieder einsetzen möchte. Die Frage ist ja, wie kann ich grundsätzlich mit dieser Problematik umgehen? Ich kann nicht die Freiheit aufheben, ich kann nicht die Angst einfach beseitigen. Es kommt also darauf an, sie anders zu sehen. Wenn ich ausgehe von dem Gedanken der Selbstherstellung oder der Selbstdurchsetzung, dann gibt es eigentlich keine richtige Lösung, meine ich. Wenn ich etwas entwerfe von der Weise des Machens her, dann muss ich mich beim Machen ja immer nach dem Material und den Gegenständen richten, mit denen ich umgehe. Die Formel für die Neuzeit heißt, Naturam parendo vincimus. Wir besiegen die Natur durch Gehorsam. Man muss also ihre Regeln kennenlernen und dann kann man sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Aber das heißt auch, wenn ich also nur durch Gehorchen herrsche, dass ich mich dann eigentlich auch nochmal zum Sklaven meiner Beherrschten machen muss. Die Frage ist, wer dann da eigentlich herrscht oder nicht. Das hat ja Hegel in seinem berühmten Kapitel über Herrschaft und Knechtschaft in der Phänomenologie des Geistes behandelt. Man könnte ja statt von diesem Gedanken des Machens und der Selbstherstellung, beim Machen stoße ich nämlich immer auf die Grenzen dessen, was ich dann nicht machen kann. Wenn ich von vornherein einen anderen Zugang wähle, das Wort, was Guardini da verwendet, ist die Annahme meiner selbst. Das ist eine ganz andere Perspektive. Wenn ich mich suche, mich finde, mich verwirkliche, das sind alles sogenannte zweistellige Relationen, ich und mich, mit dem ganzen Problem, was dann dort drin steckt. Wenn ich sage, Annahme meiner selbst, dann klingt das auch so kurz, aber der Titel ist hier verkürzt. In Wirklichkeit kann ich nicht sagen, ich nehme mich an, sondern ich muss sagen, ich nehme mich an von jemand her. Wenn ich sage, ich nehme mich auf, ist auch eine zweistellige Relation. Da bin ich Aufnehmer meiner selbst, das geht nochmal. Aber wenn ich mich annehme, das ist eine dreistellige Relation. Ich nehme mich, ich mich von jemand an. Das sind drei. Und dann guckt man nicht so sehr auf das, was man da annimmt, als auf dem, von dem man annimmt, was man annimmt. Man ist in einer anderen Situation. Das alte Sprichwort heißt dafür, in einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Also man guckt dann auf den, der gibt. Und die Frage ist, ob man dem Geber vertrauen kann. Also wo es nicht bloß darauf ankommt, ich glaube dir oder ich glaube dir dich. So kann man ja auch noch mal im Verhältnis zwischen Menschen beschreiben. Ich glaube dir dich, das heißt, ich glaube, dass du so bist, wie du dich zeigst, dass du das meinst, was du sagst. Ganz entscheidend ist noch mal im Zwischenmenschlichen, ich glaube dir mich. Stimmt das? Denn der Hintergrund ist der, das haben in anderen Zusammenhängen auch schon immer wieder mal bedacht, dass wir Probleme mit uns selbst haben und von dort her Probleme mit den Leuten, die uns mögen. Ich zitiere einmal den Groucho Marx, der gesagt hat, der Club, der mich aufnimmt, in den gehe ich nicht. Also so dieser Punkt, und das habe ich oft genug bei studentischen Pärchen erlebt oder so, dass dann so jemand kommt und sagt, ja, ich habe ja an sich wirklich, also es ist ja ganz toll, dass jetzt der oder die da mich mag, aber offen gestanden habe ich auch meine Probleme. Wer auf mich reinfällt, das kann eigentlich nicht der Hellste sein. So diese Dimension, die dort auftaucht. Und dann ist die Frage, kann ich also mich einem anderen glauben? Sonst steckt ja immer so eine leichte Verachtung gegenüber den Leuten drin, die uns mögen. Oder die Gefahr ist jedenfalls da dafür, die entsprechend zu unterschätzen. Und das muss man mit hineinnehmen und mal überlegen, wie sieht das eigentlich aus? Wie ist das? Ich komme also in ein anderes Raster, wenn ich ausgehe von dieser Annahme meiner selbst, wenn ich mir, man könnte es ja religiös so ausdrücken, wenn Jesus sagt, ihr, die ihr böse seid, sagt er einfach nicht, ungeniert. Ihr, die ihr böse seid, gebt doch euren Kindern keinen Stein, wenn die um Brot bitten, und keinen Skorpion, wenn sie ein Ei wollen. Also, wenn wir unseren Leuten gegeben werden, dem Partner, den Kindern oder so, und Gott gibt uns denen, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass wir erstmal nicht Skorpione sind oder so, nicht? Also das steckt da einfach mit drin nochmal, dass ich von dort her sowohl mit mir zurande kommen kann, wie auch mit der Situation, dass ich jetzt da anderen angesonnen bin und zugemutet werde. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sich das Negative von selbst ja aufdrängt. Wir müssen eigens den Blick öffnen für das Positive, weil das selbstverständlich ist. Bis hin zur Gesundheit, wo das eben da jemand definiert hat als das Schweigen des Körpers, des Leibes, das Schweigen der Organe. Klar, wenn die Leber anfängt zu reden, ist schon nicht so gut. Also diese Sache, dass die Gesundheit eigentlich das Schweigen der Organe ist, und da muss man sich extra besinnen, deswegen ist sowas wie Meditieren ganz gut, dass man die Unselbstverständlichkeit des Selbstverständlichen in den Blick bekommt. Denn das Gute ist an sich wie selbstverständlich, nicht? Man atmet so und denkt sich nichts dabei. Wenn man in Atemnot kommt, merkt man auf einmal, was das heißt. Oder normalerweise, dass das Herz da dauernd klopft, da denkt man sich auch nichts dabei, bis man Herzrhythmusstörungen hat oder so irgendwie, nicht? Dass man also von dort her schon an sich zu gesunden Zeiten sich da klar machen kann, dass das alles nicht selbstverständlich ist, dass man da morgens aufwacht und man ist lebendig und der Partner neben einem auch noch, selbstverständlich ist überhaupt nichts, nicht? Dass man sich dem eigens bewusst wird. Da ist ja eine ganz wichtige Sache, ist da die Kunst dafür da, nicht? Dass die uns aufmerksam macht auf Dinge, wo wir sagen, so what, nicht? Und während so ein Künstler, wenn der dann ein Gedicht macht, sei es über die Rose, über den Mond, das ist dann zwar das hunderttausendste Gedicht darüber, aber wenn es ein gutes Gedicht ist, ist es so, als wäre die Rose jetzt erst frisch aus den Händen des Schöpfers gekommen. Oder der Mond, so diese Morgenfrische drauf. Augustinus unterscheidet ja zwischen der Morgenerkenntnis und der Abenderkenntnis. Die Engel und so, die haben eine Morgenerkenntnis, wir haben eher eine Abendserkenntnis. Immer schon Staub auf der Brille und nichts Neues unter der Sonne oder so, alles schon da gewesen, nicht? Und jetzt diese Engel, das schlägt noch beim Rilke durch, nicht? Wenn das in den Elegien dann heißt, morgenrötliche Grate der Schöpfung, Anfang der zweiten Elegie, nicht? Also die Engel in dieser ganzen Morgendlichkeit, in dieser Neue, die so da ist. Die Menschen haben daran Anteil, entweder wenn sie mit Kindern, kleinen Kindern zu tun haben, oder wenn sie sich verlieben, wo auf einmal auch alles frisch und neu ist oder so. Und das sollte man versuchen, auch sonst lebendig zu halten. Also dieser Gedanke, ich nehme mich an und ich nehme an, was mir gegeben wird. Das können auch Atheisten formulieren. Also Schnurre in seinem Buch Der Schattenfotograf sagt, man muss leben immer sub specie aeternitatis. Er sagt, wenn ich dann in der Arbeit sitze und nebenan lärmen da die Kinder rum, dann ist es was anderes, ob ich sage, morgen muss ich mich über die wieder ärgern, oder wenn ich sage, wie schön, dass sie überhaupt noch da sind, statt dass ich oder die tot sind. Also so dieser Blick, das formuliert er so als Atheist einfach so, weil er nicht sagen kann, ich kriege die von Gott geschenkt, nicht? Formuliert das in der Weise, aber es ist derselbe Gedanke, der drin ist. Er sagt, ich in dieser Form des Überraschenden, des Neuen, das da anders ist, dass man das aufnimmt. Und so können wir uns ja fragen, man ärgert sich zum Beispiel über Missverständnisse, das ist wahr, aber mit einem Stein können Sie noch nicht mal missverstehen. Das heißt, ehe es also mit Missverständnissen losgeht, kann man sich erstmal darüber wundern, dass man sich überhaupt versteht. Da wundert man sich, dass man sich überhaupt ein Stück weit versteht. Nicht? Ist ja eigentlich sehr verwunderlich. Jeder sitzt so in seinem Fleischberg da drinnen, nicht? Und wie soll er da zum anderen kommen? Natürlich ist es nicht so. Wir haben kein Fleischberg, wir haben ein Leib und nicht bloß einen Körper, nicht? Aber so formulieren ja heute die Leute, bis hin zum Wort Körpersprache, nicht? Während Leib, schönes Wort, Leben heißt das eigentlich. Wir haben so unsere Redenwendungen, wie er leibt und lebt oder so, nicht? Wo das noch gegenwärtig ist. Also dieser Blick, dorthin zu schauen, dass man, dass die Frage ist, habe ich meine Sinne als Tentakeln des Überlebenswillens, um da Feinde aufzuspüren und Beute zu finden und mich dadurch die Welt zu fretten, oder habe ich die Sinne, um zu antworten? Also der Plato sagt, wir haben die Ohren, um Musik hören zu können, und wir haben die Augen, um die Sterne zu sehen. Schreibt er einfach so. Hm? Wozu haben wir die Augen? Sagt er, um die Sterne zu sehen. Und damit meint er nicht irgendwelche nutzbare Astronomie, soweit waren die nicht. Sondern es war für die das Schönste, was es überhaupt gibt. Diese Bewegung und das Leuchten und so. Sagt er, dafür haben wir die Augen. Also wir haben die Augen, um auf dieses Ereignis Stern, das ist jetzt mein Wort, antworten zu können. Da blüht der Baum so vor sich her und wenn dann jemand hingucken muss, dann jetzt blühe ich da rum und wieder guckt kein Schwein oder wie dieses Buch da heißt oder so. Nicht? Also es ist einfach nichts. Anstatt zu sagen, ich antworte jetzt, der blüht dort und ich habe seinen Duft, ich sehe die Farben, umgekehrt, der Baum gibt mir was für meine Augen. Es ist ja auch schöner, einen Baum anzugucken, als jetzt bloß eine Brandmauer vom Nachbarhaus oder so. Nicht? Also statt zu sagen, das Subjekt beutet hier das Objekt aus oder das Objekt beutet hier das Subjekt aus, kann man sagen, eines dient dem anderen. Das ist zum Beispiel so die Physiologie von Hans-Urs von Balthasar. Er sagt, das Subjekt ist da, um das Objekt da sein zu lassen, dass das eine Antwort bekommt. Und die Objekte sind da, damit wir mit unseren Sinnen was anfangen können. Sodass wir dann nicht einen gegenseitigen Kampf- und Auseinandersetzungsverhältnis haben, sondern eigentlich ein gegenseitiges Dasein für, was dort gegeben ist. Und zwar ganz von selbst so. Und dass einem das obendrein auch nochmal Freude macht, weil es wirklich von beiden Seiten her geht. Spiel ist dann so ein Wort dafür, das zu beschreiben, statt so gegenseitiger Kampf oder Auseinandersetzung. Sodass bis hin, das ist ja so eine meiner Formeln, dass ich sage, wir haben, was wir haben, um es geben zu können, und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es geschenkt bekommen zu können. Wenn andere Leute sagen, ich habe, was ich habe, um mich da durchzusetzen, und leider fehlt mir was, und dann brauche ich zur Ergänzung jetzt eben die andere Hälfte oder was weiß ich. Nein, wir haben Dinge nicht, damit wir sie geschenkt bekommen können. Denn wenn wir sie schon haben, können wir sie nicht mehr geschenkt kriegen. Anstatt dass man sagt, ich bin unvollständig und das wird ergänzt, habe ich Sachen deswegen nicht, weil ich sie erst, weil die Chance bestehen kann, ich kann es bekommen. Was eigentlich ist, ist dann Austausch. Geben und nehmen. Das wäre dann die eigentliche Wirklichkeit, die da wäre. Also ich habe, was ich habe, um es zu geben. Fähigkeiten, Fertigkeiten, Geld hat man, um damit was zu machen. Und ich habe nicht, was ich nicht habe, um es geschenkt zu bekommen. Dann bin ich, Sie merken, wie jetzt auf einmal das Wort Grenze da gar nicht vorkommt. Ich habe was nicht, um es geschenkt zu bekommen. Da haben wir ein Wort, was bei uns im Deutschen fehlt. Wir haben zwar das Wort Treffpunkt, aber wir haben nicht das Wort Trefflinie oder Trefffläche. Sondern da taucht das gleich so als Abgrenzung oder eben Absetzung oder Konflikt auf, anstatt erstmal zu sagen, ich habe diese Möglichkeit, die Griechen hatten ja als Vollform und Idealform die Kugel, ne? Aber eine Kugel kann mit einer anderen Kugel nur in einem Punkt klicken. Und eine Kugel, ein Punkt ist ja nichts. Was wir als Punkt denken oder malen, sind ja schon immer kleine Flächen, nicht? Sie müssen ja wirklich jetzt einen Punkt denken. Punkt hat keine Ausdehnung. In Wirklichkeit gibt es das gar nicht. Auch die Billardkugeln platten sich so ein bisschen ab, wenn die aufeinander gehen. Nicht? Aber jetzt mal ganz sauber und strikt gedacht, können Kugeln nicht miteinander klicken. Deswegen ist eine Kugel auch keine ideale Form. Wenn ich die Idee Austausch oder Miteinander im Kopf habe. Aus Kugeln können sie nichts bauen. Deswegen muss man die Kugeln erstmal so ein bisschen zurechthauen, so, dass das dann Würfel werden und dann kann man daraus was bauen. Aber nicht aus einer Kugel. Wenn ich also diese Idee habe, eigentlich möchte ich da so die ganze Welt für mich alleine haben, stimmt das? Oder ist nicht jemand dann erst glücklich, wenn er auch jemandem sagen kann, dass er glücklich ist? Das heißt, das muss ich jemand mitteilen, dann muss ich mich mit jemand teilen. Ich möchte mein Glück mit jemand teilen, das steckt da alles auch nochmal mit drinnen. Das kann man ganz formal zeigen, das ist nicht keine Moralpredigt oder ein baulicher Appell, sondern ich weise einfach auf die Fakten hin, dass der Mensch, wenn er glücklich ist, teilen will. Mit diesem negativen Phänomen, da gibt es ein Gedicht vom Kästner, nicht, dass wenn es regnet, ist der Mensch nicht gut, und dann kriegt der Bettler weniger. Nicht? Wenn die Sonne scheint, tun die mehr in den Hut. Also so, dass man gucken muss, dass da so eine Dimension dazugehört. Deswegen sagt der Nietzsche, ich weiß nicht, was du tun sollst, werde glücklich und was du dann tun willst, das tu, sagt er. Nicht? Die Frau, die die Drachme sucht, und mit Drachme suchen beschäftigt, kommt die Nachbarin hinterher, ich muss erst meine Drachme finden. Nicht? Komm, hat sie die Drachme gefunden, klopft sie bei der Nachbarin und sagt, ich habe die Drachme gefunden, die verwandeln wir jetzt in Kaffee. Nicht? Miteinander. Also das tut man dann zusammen. Das heißt, aus der Freude heraus wird man gut. Das Schlimmste bei Unglück und Krankheit ist, dass es uns um uns kreisen lässt. Dass man da am schlimmsten so in der schweren Depression, wo Glück und Unglück andere Leute einem vollkommen Schnurz und Schnuppe ist, man sitzt in seinem eigenen Loch. Nur das. Also deswegen muss Unglück abgeschafft werden, damit die Leute leichter gut sein können. Dass das gegeben ist eigentlich. Das soll sein. Miteinander sein. Und gerade dieses Miteinandersein verlangt ja die Unterscheidung. Es ist nicht wahr, dass Liebe auf eine Einheitssuppe hinaus will. Gerade Liebe sagt, ich bin nicht du, darum kann ich ganz dein sein. Also gerade die Unterscheidung, die jetzt nicht mehr Grenze heißt, brauche ich, damit es sowas geben kann wie Anvertrauen. Wird nicht gesagt, ich bin du oder du bist ich oder so ähnlich, sondern ich bin nicht du, aber dein. Und dasselbe gilt vom Geschöpf zu Gott hin, wo uns dann so erzählt wird, dass es so in dieser Oberliga der Mystik, man sich da irgendwie so in Gott auflöst oder so, von wegen. Christlich überhaupt nicht, biblisch christlich, denn da heißt Himmel Anbetung und Gott betet sich nicht an. Anbetung heißt, ich verwechsle mich nicht mit Gott und bin froh, dass er Gott ist und nicht ich. Während wir sonst in Gefahr sind zu denken, eigentlich wäre es besser, wir wären Gott, wir wüssten sofort, was wir besser machen können. Dass das gerade nicht drin steckt. Auch da, meinen Sie, diese Begriffe mit der Unterscheidung und mit dem, was wir dort angefangen haben, also wir sind bei dem Punkt, wieso hebt vollkommene Liebe also die Angst auf, nicht? Das ist dann in dieser Form kein Punkt mehr und dann auch für die Last. Denken Sie an so ein merkwürdiges Wort bei Paulus, wo dort steht, einer trage des anderen Last, denn jeder hat seine Last zu tragen. Über dieses Denn kann man meditieren. Nicht? Einer trage des anderen Last, denn jeder hat seine Last zu tragen. Was ist das nun? Was geschieht dort? Also diese Offenheit, in der etwas umschlägt, worum geht es jetzt eigentlich, was heißt jetzt hier Vertrauen? Vertrauen heißt also erstmal sich und das Seine dem anderen anvertrauen. Das heißt aber auch dem anderen vertrauen, dass das, was er mir anvertraut, nicht bloß negativ und belastend ist. Sondern dass das auch mal gerade auch nochmal etwas ist, was das Leben in dieser Gemeinsamkeit ertragen lässt. Da sieht es anders aus. Das ist sogar die Festlichkeit, die dabei ist. Das heißt nochmal, es geht nicht um Teile, wo man dann ängstlich gucken muss, werde ich ergänzt und gerundet oder wie soll das gehen, sondern wenn es darum geht, dass ich habe, was ich eigentlich geben soll und das als Erfüllung erfahre, dann haben wir auch das Wort teilen ja auf zwei verschiedene Weisen. Ich kann sagen, es gibt Dinge, die kann ich nur teilen, indem ich ärmer werde. Auf der ersten Ebene. Das Glas Wein, das ich dem anderen eingieße, trinke nicht ich. Trotzdem ist die Frage, ob es nicht schon besser schmeckt, zu zweit zu trinken als alleine. Aber es gibt Dinge, wo gar nicht so geteilt wird, zum Beispiel bei einem Gespräch, bei einer Teilnahme an einem Fest. Oder so. Da teilt man ja auch nicht so, dass jetzt der eine die eine Hälfte hat, der eine hat Ping und der andere hat Pong, nicht? Wenn die da Ping-Pong spielen, sondern man nimmt Teil an einem Ganzen, aber Teil heißt ja nicht, jeder nimmt sein Teil und zieht sich damit in die Ecke zurück, sondern beide nehmen Teil am Ganzen. Und zwar so, dass dann dieses Ganze von beiden mehr gehabt wird. Auch hier, also nochmal, keine baulichen Reden, sondern einfach Phänomenologie, Beschreibung, wie das ist. Dass diese Gemeinsamkeit in dieser Form des Teils, der Teilhabe, haben die Alten so gesagt, aber an sich geht es um Teilgabe und Austausch, reicher macht und die Unterscheidung gerade im Dienst dieser Gemeinsamkeit steht. Frage und Antwort, Stimme und Gegenstimme. Ein Akkord ist was anderes als einstimmig. Aber da gibt es ja keine Grenze jetzt da bei einem Duett. Was soll da hier Grenze heißen oder so? Sondern jeder hält seinen Ton, damit es zusammenklingt. Also diese Bilder, die dort auftauchen und dass man von dort her dann Leben beschreiben würde. Also Freiheit ist nicht in erster Linie, ich bestimme oder ich mache, sondern Freiheit heißt, ich stelle dem anderen meine Möglichkeiten zur Verfügung. Mein klassisches Beispiel ist immer das Kinderkriegen, wo dem Mann Vaterschaft geschenkt wird von einer Frau und der Frau Mutterschaft geschenkt wird von einem Mann. Unsere äußersten Möglichkeiten verwirklichen nicht wir, sondern die verwirklicht jemand anders bei uns. Wenn wir denken, Freiheit heißt, oder leicht denken, Freiheit heißt, dass ich meine Möglichkeiten verwirkliche. Nein, die Spitze ist, dass ich so frei bin, meine Möglichkeiten jemand anderem zur Verwirklichung zur Verfügung zu stellen. Da wird eine Seite an der Freiheit sichtbar, die man sonst nicht kennt. Wir Christen können das sowieso durchdenken, weil wir wissen, dass es in Gott diese Vielfaltigkeit schon gibt. Dass er nicht da sitzt und liebt bloß einfach sich, sondern dass der Vater sich an den Sohn verschenkt und Vater und Sohn an den Geist und Geist und Sohn an den Vater. Dass genau dieses Spiel des Seins für und Seins mit dort die eigentliche Erfüllung ist. Während die Griechen denken so, nee, die Eins ist es. Und sobald ich zwei habe, habe ich Differenzen und wer hat schon gern Differenzen oder so alles. Hier kriegt Differenzen einen positiven Begriff. Ich bin nicht du. Der Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Vater. Natürlich nicht. Und so ist also auch Freiheit nicht meine, die Verwirklichung meiner Möglichkeiten, sondern die Verfügung stellen meiner Möglichkeiten jemand anderem hin. Vorher gilt schon, dass Freiheit sich gerade dort zeigt, wo man nichts machen kann. Zum Beispiel beim Sterben. Keiner von uns hat es in der Hand, nicht zu sterben. Was wir in der Hand haben, ist, wie verhalten wir uns zu diesem Unabänderlichen. Da zeigt sich die Freiheit. Die Freiheit zeigt sich also nicht mehr im Verändern oder im Machen, sondern im sich verhalten zu dem, wo man nichts machen kann. Das ist ein ganz anderer Freiheitsbegriff, als er so verbreitet ist. Also schon auf dieser Stufe monologisch gilt, Freiheit vollendet zeigt sich gerade nochmal darin, wie verhalte ich mich zu dem, wo ich nichts machen kann, statt dass ich vom Machen ausgehe. Aber dann eben noch dieser Schritt weiter, ich stelle dem anderen die Möglichkeit zur Verfügung. Ich nehme das vom anderen auf. Eben, was ist einer, der gibt, wenn da niemand da ist, der annimmt? Gott sagt das so von seinem Wort, nicht? Sein Wort geht aus und kommt nicht leer zu ihm zurück. Was ist ein Wort, das ich so an die Wand rede, dann fällt es da runter und liegt da unten platsch und niemand hat hingehört, nicht? Sondern ein Wort ist zu Hause nicht im Mund, sondern im Ohr. Nein, natürlich nicht im Ohr, sondern im Herzen eigentlich. Aber jetzt nicht im Herzen des Redenden, sondern im Herzen des Hörenden. Alles Beispiele dafür, wo hier ich aus diesem Verhältnis von Angst und Vertrauen, wie wir es im ersten Teil miteinander bedacht haben, wo so mehr das Subjekt, der Einzelne im Blick stand und die Frage ist, wie weit bedrohen mich die anderen, wie weit bedrohe ich die anderen, ich, mein schlimmster Feind und all die Dinge, ich nehme nichts davon zurück. Und dann sage ich, das war eine erste Windung, ich muss jetzt in die zweite gehen und sagen, wir haben die Freiheit, um miteinander sein zu können, Gemeinschaft zu haben. Wir haben nicht die Freiheit, um uns da zu behaupten oder durchzusetzen, sondern frei bin ich, damit ich etwas entgegennehmen kann. Sei es nehmend oder sei es gebend, wo ich das Annehmen des anderen empfange. Wo diese Dimension drinsteckt. Wir sagen das ja auch in der Sprache, wir sagen, ich leihe dem anderen das Ohr oder noch besser, ich schenke dem anderen Gehör. Muss man ja auch je nachdem teuer bezahlen, nicht? Wenn das einem da jemand anhört. Man liegt auf der Couch und das kostet schon einiges, dass ihr zuhört. Nicht? Also so diese Schritte, die dort hineingehören. Also, dass man guckt, wie denke ich Freiheit, wie denke ich Angst und Vertrauen in der Form? Da bin ich jetzt in einem ganz anderen Raster drin. Bei dem jüdischen Philosophen Levinas, den ich so liebe, heißt das, das Gute hat immer die Gestalt des Luxus. Es ist nicht eine Antwort auf ein Bedürfnis. Das ist ja das Problem. Wir sind einerseits unvollkommene Wesen, wir sind Bedürfniswesen. Und auf dieser Ebene des Bedürfnisses ist das Problem, dass jede Wunscherfüllung neue Wünsche weckt. Wunscherfüllung ist immer wie Salzwasser trinken. Fischer sind froh. Wenn man diese Buschzeile ein, jeder Wunsch sobald erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Also es geht immer weiter und darauf gibt es dann zwei Antworten, eigentlich letztlich nur zwei. Jesus sagt, bekenn dich zu deinen Wünschen und du hast viel zu wenig Wünsche. Deswegen heißt es in so und so vielen Kirchengebeten immer, Herr, gib, dass wir ersehnen, was du versprichst. Denn das, was er uns wirklich verspricht, wollen wir ja gar nicht. Ja, ja, allerletzt schon, aber die Frage ist, wo? Denken Sie, die Leute wollten ihn zum König machen, solange wie er Brot vermehrt hat. Also gesagt, er kein Brot mehr, sagt er ja, ihr kommt ja bloß, weil ihr gestern satt geworden seid, jetzt gibt es kein Brot mehr, jetzt gibt es nur noch mich. Und dann haben die gesagt, so intim nicht und sind weggeblieben. Und dann fragt er seine eigenen Leute, wollt ihr auch gehen? Also wir müssen eigens darum beten, machen die Kirchengebete, dass wir das ersehnen, was er uns verspricht. Deswegen, der Feuerbach ist einigermaßen simpel, wenn er meint, Religion sei Wunscherfüllung. Die eigentlichen Angebote wirklich des Glaubens in der Religion ist überhaupt nicht das, was wir uns wünschen. Außer in den seltensten Augenblicken. Kierkegaard hat dafür ein schönes Bild gefunden. Er hat gesagt, sitzt so ein Häusler da, so ein Tagelöhner, und dem schreibt der Kaiser einen Brief, seine Tochter will ihn heiraten. Und er sagt, ja, bin ich denn verrückt, sagt er. Die Lehne von nebenan und eine Kuh und zwei Ziegen. Aber was soll ich mit einer Prinzessin? Und sagt, und in der Situation sind wir Christen. Wir sitzen da und wollen eigentlich hier so unser Leben haben, Glück und Beruf und ein Häuschen und so. Manche wollen auch noch ins Lexikon rein oder so. Nicht? Aber jetzt in den Himmel. Und wenn Himmel dann heißt, die ganze Zeit Halleluja singen, nicht? Bleibt man lieber im Hofbräuhaus. Also, also haben wir die Wünsche, die uns da angeboten werden? Natürlich nicht. Sodass wir uns dafür überhaupt erst auftun müssen. Also es gibt die Dimension der Bedürfnisse und dann sind wir unglücklich und voller Angst, dass sie nicht erfüllt werden und voller Misstrauen, weil der andere uns ja was wegnimmt, denn die Güter sind beschränkt. War ein Grundbegriff des späten Sartre, Rarité des Choses, die Knappheit der Dinge. Zwischendurch haben ja so die Marxisten gedacht, man kann jedem nach seinen Bedürfnissen. Und dann war dieser Schock vom Club of Rome, nein, nix, nach jedem nach seinen Bedürfnissen. Die Dinge sind begrenzt und beschränkt. Und man muss also, was man dem einen gibt, kann der andere nicht haben. Wir müssen irgendwie sehen, was wir da machen. Also Angst, Misstrauen und so, die auf dieser Ebene auftauchen. Und jetzt lasse ich diese Dimension des Bedürfnisses, des Begehrens, sondern rede von einer anderen Art von Überschuss. Levinas hatte den Unterschied gemacht zwischen Besoin, das ist Bedürfnis, das brauche ich, und Desir, Sehnsucht. Und sagt, die Sehnsucht richtet sich nicht darauf, dass ich noch mehr haben kann, sondern die Sehnsucht richtet sich darauf, dass ich immer besser antworten kann auf das, was ich bekomme. Dass ich deutlicher wahrnehme, was ich kriege. Heidegger hat uns wieder nahegebracht, dass Denken und Danken von derselben Wortfamilie kommen und auch in der Sache ganz eng zusammenhängen. Undankbarkeit ist immer Gedankenlosigkeit und Gedankenlosigkeit ist Undankbarkeit. Deswegen sprach ich vorhin von der Meditation, die da hineingehört. Also dieses sich bewusst machen, was man da eigentlich bekommt. Angesichts dessen, dass das Gute sich nicht aufdrängt. Aufdrängen tut sich der Mangel. Das Gute ist einfach da, so wie einen ordentlichen Gentleman, den sieht man nicht, sondern man sieht den, der vor ihm durch die Tür kommt. Das ist so eine Definition für Gentleman, dem anderen helfen und sich nicht aufdrängen. Also genau diese Form, dass man gar nicht auffällt. So. Manche Leute ziehen einem, helfen einem so beim Mantel, dass man sich beinahe einen Arm bricht, das ist eben nicht das Richtige. Nicht? Sondern es muss also so sein, dass man es so gar nicht merkt. Einfach so. Und so ist das bei dem Guten. Im Unterschied zum Negativen. Und deswegen kommt aber, man nimmt es dann gar nicht wahr. Manche Kinder wissen das, die benehmen sich dann unartig, damit man sie wenigstens bemerkt. Die sagen, lieber eine Ohrfeige als gar nicht entdeckt. Nicht? Also so einfach so diese Struktur. Und wir machen das ein bisschen anders, aber es geht so in dieselbe Richtung. Wie kann ich also umdenken, diese Begriffe, von denen wir angefangen haben, mit der Enge und der Begrenztheit, wenn ich jetzt davon ausgehe und sage, ich verwirkliche meine Freiheit daran, dass ich dem anderen anbiete und gebe, dass es nicht darum geht, Bedürfnisse zu erfüllen, sondern so sagt es Levinas, das Gute hat die Gestalt des Luxus. Es wird nicht erwartet. Das hatten wir ja am Schluss heute Vormittag mit diesen Gedanken. Es gab keine, so sage ich immer, keine ökologische Nische, wo man sagte, irgendwer muss jetzt mal so ein Gedicht schreiben, wie bei allen Gipfeln ist Ruse, was hatten wir noch nicht. Sondern ein Kunstwerk bringt außer seiner Wirklichkeit auch seine Möglichkeit erst mit sich. Es erfüllt nicht eine gestellte Aufgabe, sondern es antwortet nicht auf ein Problem, sonst ist was ganz Neues. Und das, was wir da am Kunstwerk ablesen, dass das keine Lösung eines Problems ist, wie im Technischen, das müssten wir jetzt auch auf die Freiheit, auf den Menschen übertragen. Dass jeder Mensch nicht also da ist, um also hier eine Lücke zu füllen oder eine Aufgabe zu tun, sondern erstmal ist es eine Erweiterung der Welt um etwas Neues. Das ist das, was Hannah Arendt so geliebt hat, deswegen hat die ja diesen Begriff der Gebürtigkeit in die Philosophie hineingebracht, das hat sie vom Heidegger gelernt, aber sie hat es dann eben propagiert und zitiert da immer diesen Augustinus-Wort, damit es Anfang gäbe, wird der Mensch geboren. Also das Sichtbarwerden von Anfang. Antworten sind kein Anfang, denn da ist ja schon mal die Frage da und dann wird sie beantwortet. Sondern die wirkliche Anfänglichkeit, deswegen sagte ich vorhin Morgenerkenntnis, diese wirkliche Anfänglichkeit, die dort hineinkommt und die kann nur wahrgenommen werden in einem Blick des Vertrauens. Es ist nicht zu erzwingen, man kann alles, was einem begegnet, einordnen ins bisherige. Man kann sagen, ah ja, das gehört ja auch nur dort hinein. Schon gewusst. Wie erreiche ich diesen Blick für die Neuigkeit? Nur so nehme ich ein Kunstwerk wirklich wahr. Das ist ja hier, es bringt seine eigenen Maßstäbe mit. Wirkliche Kunstkritik sieht so aus, dass ich begreife, was da ein Gedicht oder ein Bild oder ein Theaterstück sein will. Und dann kann ich von dort her sagen, so, die zweite Zeile in der dritten Strophe ist aber unter deinem Niveau. Aber ich kann nicht von außen mit irgendwelchen Maßstäben daran herangehen. Und dasselbe wiederholt sich eigentlich bei jedem Menschen. Natürlich gibt es äußere Maßstäbe, die nennen wir Ethik. Nicht? Und die sind natürlich auch zu erfüllen. Aber im Kern geht es darum, das zu entdecken, was nur dieser Mensch kann und niemand anders. Den Blick auf die Welt, den nur er hat und niemand sonst. Und dann von dort her jetzt zu erkennen, was verschiebt sich dort, was nimmt, und da das sein Blick ist, geht das nur mit Vertrauen, um das entgegenzunehmen. Der Sokrates wurde mal gefragt, wie ist das mit dem Heraklit, dieser dunkle Autor. Da hat der Sokrates gesagt, was ich von ihm verstanden habe, fand ich toll, und da wird auch das toll sein, was ich nicht verstanden habe. Wird von ihm berichtet. Andere Leute würden sagen, naja, den einen Teil, das habe ich auch gewusst, und das andere ist irgendwie Unsinn, das kann man nicht verstehen. Nicht? Nein, wie nehme ich also etwas an und sage mir, ich verstehe es zwar nicht, aber es muss was ganz Tolles sein. Wie zum Beispiel so späte Gedichte von Celan, die niemand versteht, aber die irgendwie kostbar sind. Was ist das? Dieses sich öffnen lassen für. Also es gibt Antwort auf Fragen, die mir gestellt werden. Und es gibt ein sich öffnen für Angebote, die dann als solche erst eine Frage an mich sind, wo ich aber erstmal diese Frage kapieren muss. Das sage ich, wenn ich bei Geistlichen zu reden habe, dann lasst euch nicht einreden, ihr müsst immer auf die Fragen der Leute antworten, dann seid ihr unter dem Niveau der Kunst, denn die Kunst beantwortet nicht unsere Fragen, sondern reißt uns auf für Fragen, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie haben. Und das müsstet ihr jetzt erst recht in eurer Verkündigung haben. Wenn ihr bloß auf die Fragen antwortet, die die Leute schon haben, seid ihr unter dem Niveau dessen, was eigentlich ihr verkünden sollt. Und so macht es ja auch Jesus, nicht? Als dieser Gelähmte dadurch das Dach runtergeholt wird, der sagt nicht, deine Knochen sind heil, sondern der sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Also statt auf die Fragen zu antworten, formuliert er was Neues. Und dann müssen wir lernen, das einzuholen. Drum heißt es dann, lass uns ersehnen, was du verheißt. Das ist das ganze Problem der Verkündigung. Dass das eben nicht auf unsere Fragen antwortet. Und die Gefahr der Verkündiger ist, man antwortet nur auf die Nöte. Ich finde das wirklich störend, was inzwischen bei uns aus Missionen geworden ist. Es ist nur noch Entwicklungshilfe und unter diesen Gesichtspunkten wird auch gesammelt immer. Wo ist denn die Rede davon, dass es darum geht, also Jesus Christus zu erschließen? Auch in diesen Dokumenten und in der Werbung, die die da immer machen, sei es vor Weihnachten oder sei es vor Ostern, sieht das nicht anders aus. Nicht, als ob das andere nicht auch sein sollte. Aber da sagt ja Jesus, Arme, habt ihr alle Zeit bei euch, das andere gibt es auch. Wenn ich wirklich sage, erstmal muss ich die Not beseitigen, dann kann ich von Gott reden, kommen wir nie dazu. Und das, was da für die Verkündigung gilt, meine ich, gilt jetzt allgemein für den Menschen, dass er dort hineingeht, dass er sagt, wie weit lasse ich mich hier auf so etwas ein? Und dann kehrt nochmal ein Gedanke wieder, den wir noch nicht hatten. Es gibt nochmal eine spezifische Form von Angst gegenüber dem, worin wir Heimat finden können. Warum das? Also, dann höre ich auch auf. Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Den mache ich noch. Ne? Also diesen Punkt, der ist noch wichtig. Also an sich haben wir ja gesagt, Angst, das andere ist eben, ich weiß nicht genau, was da auf mich zukommt und mit den Fremden und so, das haben wir alles so entwickelt. Also man kann Angst davor haben, dass Gott vielleicht seine Gnade einstellt oder so. Aber jetzt gibt es eine andere Dimension. Zum Beispiel kann man das bei Gottfried Benn sehen. Nicht? Wenn er so vom Frühlings- und Sommerglück spricht und sagt, wenn alles sich im Glück beweist, im Tausch der Ringe, dienst du dem Gegenglück, dem Geist. Also diese Angst vor dem Glück, warum hat er Angst vor dem Glück? Weil er sagt, dann bin ich nicht mehr so wachsam und so kritisch und selbstbestimmend, sondern dann bin ich ja irgendwo daheim, dann hat mich jemand umgriffen oder eingenommen. Man darf sich eben nicht einnehmen lassen, sondern man muss ja immer Herr bleiben oder so in der Sache, um da zu bestimmen, dass das hingehört. Also es gibt eine spezifische Angst vor der Gnade und vor dem Glück. Sie haben das etwa beim Nietzsche da im vierten Teil des Zarathustra, wenn es so um das Mittagsglück geht und wo die Seele sich so ausstrecken will und einschlafen und wo er zu seiner Seele sagt, du kannst ja nicht einschlafen, wir müssen noch einen weiten Weg gehen, wir müssen unterwegs sein. Und genau da sagt der Lessing, der sagt, ich kann noch nicht die Wahrheit annehmen, von Gott lieber irre ich mich ewig, aber unterwegs muss ich sein. Nicht? Also diese Angst davor, in der Heimat zu sein, die mich umgreift. Was mich umgreift, das kann ich nicht umgreifen. Und dann reden, und das ist jetzt die Frage, kann ich mich darauf einlassen, dass ich mich von einer Wirklichkeit umgreifen lasse, die ich nicht nochmal umgreife? Ich glaube, dass das so ein springender Punkt ist. Also Josef Pieper hat ein Büchlein geschrieben, das er in der zweiten Auflage dann genannt hat, Unaustrinkbares Licht. Ich habe gesagt, wie kommen Sie auf, ist ja ein schöner Titel, aber wie kommen Sie denn auf so etwas? Wer würde denn sagen, unaustrinkbare Dusche? Sagt doch niemand, weil die niemand austrinken will. Sondern da steht man unter den Güssen drunter, natürlich fließt einem vielleicht noch was in den Mund, aber eigentlich steht man in den Güssen drin. Auch der Paderaner immer sagt, das unbegreifliche Geheimnis, unbegreiflich, unbegreiflich, dann wird das immer so finster alles oder so. Anstatt zu sagen, das, was mich umgreift, meine Heimat, die kann ich gar nicht umgreifen. Denn was ich begreife und umgreife, dessen Heimat bin ich, aber das ist nicht meine Heimat. Dann kann man sagen mit Sartre, der Mensch ist eine Passion initil. Einerseits will ich eine Heimat, andererseits will ich sie begreifen. Aber das geht halt nun wirklich nicht. Und soll man das nun sagen, leider geht nicht? Oder ist es nicht vielleicht das, wozu wir unterwegs sind? Sind wir wirklich unterwegs dazu zu begreifen? Oder sind wir auf dem Weg dazu zu erkennen, dass wir umgriffen sind? Kann man sich dem anvertrauen oder nicht? Also es gibt die Angst vor der Bedrohung, aber es gibt die Angst vor dem Glück und vor der Erfüllung. Die finde ich viel verhängnisvoller, denn da fragt man sich, was soll Gott da noch machen? Nicht? Wenn er einem das Glück anbietet, dann sagt man, nein, lieber Unglück. Nicht? Das ist doch schrecklich. Aber natürlich haben wir das auf allen Ebenen. Das sind die jungen Mädchen, die sich schneiden und so die Geschichten, nicht? Und solche Sachen. Wo gehört das da überall hin? Und taucht das auf und man sagt, ich kann mich nicht anvertrauen. Ich muss in irgendeiner Form die Kontrolle behalten. Geht bei Kindern los, die nicht einschlafen können, wenn nicht die Tür offen ist und sie auf die Tür gucken können und Licht muss an sein oder so. Und Horst Eberhard Richter hat gesagt, das sei der ganze neuzeitliche Mensch so. Deswegen müsse der Gott spielen, weil er die Vorsehung spielen muss. Unterm absoluten Ich ist es dann nicht zu tun. Und das überfordern uns aber alle. Kann man sich anvertrauen? Wie kann man das Leuten vermitteln? Natürlich dadurch, die müssen irgendwie erfahren haben, dass es so etwas gibt, dass man sich also geborgen wissen darf. Aber dann lese ich zum Beispiel in einem Interview mit der Ilse Eichinger, die sagt, die Haupteigenschaft des Glücks ist, es verlässt. Kein Gedanke daran, dass mich das Glück erst verlassen kann, wenn es auf mich zugekommen ist. So wie wenn man die Leute fragt, was ist Zeit? Sondern die Zeit ist das, was vergeht. Sag ich, wie kann die denn vergehen, wenn sie nicht erst vorher bei dir angekommen ist? Also dass diese erste Dimension, die wird für selbstverständlich genommen und an der zweiten Form wird dann nur festgehalten, dass sie sich jetzt entzieht, während sie vielleicht eine neue Gestalt annimmt. Dass genau das eingeübt werden muss, dass mir erstmal was aus der Hand genommen werden muss, weil ich es noch in der Hand habe und lernen muss, dass ich nicht habe, sondern gehalten werde. Dass eigentlich darauf ankäme. Und ich glaube, dass das die einzige Form ist, wie man wirklich prinzipiell mit der Angst fertig werden kann. Bandler hat das so ausgedrückt, an wen kann man sich halten? An den, der gesagt hat, halt mich nicht fest. Das ist übrigens auch wieder eine traurige Fehlübersetzung, schon in dem Fall schon im Lateinischen passiert. Nicht? Im Lateinischen hat das immer geheißen noli me tangere. Und so nennen wir ja auch eine Pflanze, noli me tangere, nicht? Rühr mich nicht an. Nein, das heißt im Griechischen memu haptu, halt mich nicht fest. Berühren, natürlich, Gott kann man gar nicht anders als berühren. Sagt Augustinus sehr deutlich, Gott ist nicht zu verstehen, sondern zu berühren. Das ist die Vokabel, die dorthin gehört. So beschreibt doch Augustinus diesen mystischen Aufstieg im Gespräch mit seiner Mutter Monika da in Ostia. Der sagt, in einem Augenblick, in actu cordis attigimus, haben wir daran gerührt. Also Berührung ist ein ganz wichtiges Wort. Jesus hat nie gesagt, rühre mich nicht an. Er hat gedacht, halt mich nicht fest. Denn was ich festhalte, wenn ich festhalte, in dem kann ich nicht daheim sein. Sondern dort werde ich gehalten, wenn ich mich halten lasse. Und daran hängt es. Und einen anderen Weg sehe ich nicht, um es fundamental auszuräumen, dass ich also es grundsätzlich anders andenken muss. Dann können wir das nur miteinander diskutieren oder bereden.